Schönen guten Morgen. Ich hätte heute Morgen so gerne mitgesungen, aber leider habe ich seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Stimme. Jetzt habe ich kräftig gebetet und einen geaucht, dass meine Stimme hält. Und mal schauen. Aber wir haben ja gesagt und auch gerade gesungen, er, Jesus, ist unser Zufluchtsort. Und wir können mit all den Kleinigkeiten des Lebens, auch mit manchmal einer mageren Stimme, auch zu Jesus kommen und sagen, Herr, hilf einfach, dass dein Wort gepredigt wird, dass du im Mittelpunkt bist, wie wir es auch gerade so gesungen haben. Und es ist ein Geschenk, dass wir heute Morgen in Frieden und Freude zusammenkommen können. Wir werden nicht bedrängt, wir haben es warm, es ist gemütlich, gute Lieder gesungen. Lasst uns gemeinsam still werden und wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, von Herzen wollen wir dir Danke sagen. Danke für dein Erlösungswerk, das du durch deinen einzigen Sohn Jesus Christus vollbracht hast. Und Herr Jesus, wir sind immer wieder überwältigt von dir und auch von deiner Liebe zu uns Menschen. Und wir danken dir von Herzen jetzt auch für diese Tage, die vor uns stehen, wo wir uns neu daran erinnern, was du für uns vollbracht hast. Herr, wir beten dich an und danken dir auch für diesen Gottesdienst heute Morgen. Und komm zu dir und bitten dich, Herr, berühre du unsere Gedanken und Herzen durch dein Wort. Bewirke du etwas, was bleibt durch deinen Geist, dass etwas bleibt zu deiner Ehre, dass du in uns sichtbar wirst, dass dein Wesen in uns und durch unser Verhalten sichtbar wird für die Menschen. Dass sie es merken, es lohnt sich, mit dir zu leben. Bitte segne du uns und wir danken dir dafür. Amen. Vor einigen Jahren, das war 1898, da trafen sich zwei christliche Geschäftsreisende. Und wie das so ist, wenn man unterwegs ist, man sitzt im Hotel, stellt ein Essen und irgendwie, man guckt rum und so und die beiden haben zueinander gefunden, haben sich zusammengesetzt und kamen auf die Idee, hey, wir machen eine Andacht, das Wort Gottes. Und während dieser Andacht und dieser Zeit der Gemeinschaft haben sie einen Impuls bekommen. Ein Impuls, der etwas bewegt hat. Ein Impuls, der minimal war und dennoch eine Bewegung ins Leben gerufen hat. Gott, der Herr, legte den beiden Männern etwas aufs Herz, wie man heute so sagt. Und sie vertrauten darauf, dass der Glaube ja aus der Predigt kommt, aus dem Hören des Wortes Gottes und dass sein Wort nie leer zurückkommt. Es wird etwas bewirken. Auch das, was wir heute Morgen hören, entweder es rauscht an uns vorbei und sagt, ich habe da keinen Bezug dazu, dann hat es auch eine Wirkung, nämlich keine. Oder ich öffne mein Herz und meinen Geist, dass das, was wir hören, von Gottes Wort etwas in uns bewirkt, dass dann wieder durch uns andere Menschen gesegnet werden. Aus diesem kleinen Anlass entstand dieser Gideon-Bund, ist vielleicht euch bekannt. Ne? In den Schulen, in den Hotels, wenn du mal eine Schublade aufmachst, liegt meistens eine Bibel dort von den Gideons. Und wie viele Menschen haben dadurch auch zu Jesus Christus gefunden? Leider leben wir in einer Zeit, wo das nicht mehr so erlaubt wird, dass diese Bibel in Krankenhäusern oder in Schulen verbreitet werden können. Schade, dass das so ist. Auf jeden Fall, die beiden Männer, ich weiß nicht, ob sie Gideon, die Geschichte von Gideon gelesen haben, aber sie haben sich durch das Wort Gottes inspirieren lassen, bewegen lassen und diesen Impuls nachgegangen. Und vielleicht geschieht es auch heute bei uns, heute Morgen, dass so ein kleiner Gedanke, vielleicht ein Nebensatz, ein Hauptsatz, vielleicht das Thema, dich berührt und sagt, ja, das ist etwas ganz persönlich für mich heute Morgen. Dafür haben wir gebetet. Wir haben so eine kleine Predigtreihe, also ich letztes Mal, wo ich hier war, haben wir auch über Gideon gepredigt, also gehört, berufen trotz Angst und Zweifel. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Punkt, sein mutiger Schritt ins Unbekannte. Und dann geht es nochmal zweimal weiter. Doch wer war eigentlich dieser Gideon? Das war kein strahlender Held, das war kein Superman, das war ein verängstigter Mann. Er lebte in einer Zeit, die wirklich chaotisch war. Im letzten Vers im Richterbuch kann man lesen, ein jeder tat, was ihm recht dachte. Jeder hat getan das, was er wollte. Das ist schon ein paar tausend Jahre her, wo diese Geschichte geschrieben wurde, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber wie relevant ist das für heute? Wir leben auch in einer Zeit, wo viele denken, ich tue das, wozu ich Bock habe. Was jucken mich die anderen? Also ziemlich viele Parallelitäten sehen wir hier in diesem Text. Und ich finde das erstaunlich, dass dann dieses Wort so lebendig ist, obwohl ein altes Buch ist von sehr vielen Menschen zusammengetragen. Das Volk Israel war wankelmütig. Und wenn man die Geschichte im Kontext liest, dann merkt man, die hatten 40 Jahre Frieden. Und irgendwie haben diese 40 Jahre ihr Leben nicht so geprägt, dass sie weiter im Frieden lebten. Sondern irgendwie sind sie abgedriftet, ihre eigenen Wege gegangen. Und Gott hat dann das Volk Israel bestrafen müssen durch die Midianiter, durch die Amalekiter. Und sie gingen durch eine schreckliche Zeit. 7 Jahre Hunger und die Leute, die Midianiter kamen, haben alles geklaut, was es zu essen gab und die Schafe und die Ziegen und was weiß ich. Eine sehr schwere Zeit. Und was ist es, wenn man in einer schweren Zeit, wenn man ruft Gott an und sagt, Herr, hilf du. Das haben sie damals getan und Gott hat geholfen. Aber auch, es wird deutlich, wenn es uns gut geht, müssen wir schauen, dass wir auf dem Weg des Herrn, der Nachfolge auch bleiben. Denn du sollst nicht der Menge folgen, wenn sie Böses tut. Und ich habe hier einen Satz gefunden von Kurte Holzki, ich muss sagen, der bringt das ein bisschen auf den Punkt. Kurte Holzki hat gesagt, nichts ist schwerer und nichts fordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein, ich mache das nicht. Das unterstütze ich nicht. Das erfordert Charakter in unserer heutigen Zeit. Auch als Christ, wenn wir sagen, hey, das ist okay, aber das hier ist überhaupt nicht okay. Und dass wir da unsere Stimme auch erheben. Und werden merken, Gott sagt in seinem Wort, wenn wir uns zu Gott stellen, dann stellt er sich auch zu uns. Und das ist einfach wunderbar. Dann hat Gott den Gideon einen Auftrag gegeben. Ich fand es interessant, Gott begegnet diesen Gideon in seinen Zweifeln mit großer Geduld. Mit sehr viel Geduld begegnet er Gideon. Und dann ermutigt ihn, hey, mach mal einen Schritt. Tu doch mal das, was ich dir sage. Und trotz seiner Ängste, seiner Zweifel, hat Gott dem Gideon berufen, klare Verhältnisse zu schaffen. Denn Gott allein mag angebetet werden. Was sagt die Schrift? Ich bin der Herr, Jahweh, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wenn wir diesen Satz darüber nachdenken, wenn wir auch dann über seine Gebote denken, dann haben wir ja manchmal den Eindruck, Gott sagt, du sollst dies nicht und du sollst das nicht und so. Und man fühlt sich eingeengt und viele sagen, oh ihr Christen, habt ihr ein Korsett, ihr dürft so vieles nicht. Aber wenn wir auch dieses Wort im Kontext der Bibel sehen, hat das Gott damals gesagt zu dem Volk Israel, ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten erlöst. Ihr seid frei. Und weil ihr frei seid, wirst du nicht mehr dieses oder jenes tun. Da ist nicht der erhobene Zeigefinger, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, sondern weil Israel diesen Segen empfangen hat, will es nicht mehr so leben wie die anderen. Neutestamentlich gesprochen, wir gehen Richtung Ostern. Christus hat uns frei gemacht. Er hat uns die Kraft gegeben, nicht mehr so zu handeln wie vorher. Das ist Evangelium. Und das finde ich so ermutigend. Und hier bekommt er einen Auftrag, diesen Baalsgötzen einfach zu verbrennen. Auch hier wieder ein Zitat. Ich habe mich damit Gedanken gemacht, darüber nachgedacht, okay, in welcher Situation war er? Und da fiel mir auch dieses Zitat ein von Winnem Buschen, der bekannte Evangelist. Er hat gesagt, es hat keinen Sinn, für Gott arbeiten zu wollen, solange im eigenen Leben verborgene Dinge sind, die das Licht scheuen. Und ich habe euch was mitgebracht, und zwar ein paar Holzscheite. Wir alle mögen Lagerfeuer, oder? Ist einer unter uns, der kein Lagerfeuer macht?
Nein.
Lagerfeuer Stockbrot, Marshmallow oder Würstchen ist das tolle Sache. Ein Lagerfeuer ist eigentlich ganz toll. Es wärmt, es hilft. Die Bibel spricht aber auch von einem Feuer, das wir manchmal legen, das nicht gut ist für uns, wenn wir uns damit weiter beschäftigen. Feuer im positiven Sinne, ganz toll. Aber wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht gut für uns sind und immer wieder Holzzeit aufnehmen, dann wird das Feuer immer größer und immer mehr. Und wir haben immer Schwierigkeiten, davon wegzukommen. Deswegen müssen wir immer wieder diese Zeiten haben, dass Gott zu uns reden kann, dass wir ihn erlauben, in unser Leben hineinzusprechen und dass Dinge, die uns manchmal anhaften oder wo wir uns manchmal auch eingeengt fühlen, dass wir das einfach loslassen. Gideon musste sich entscheiden, mein Gott oder Religion. Und er hat sich für den Herrn entschieden. Und dann lesen wir den Bibeltext. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier, den kostbaren Jungstier deines Vaters, reiß den Baalsaltar deines Vaters nieder und haue das Aschera-Zandbild um, das daneben steht. Errichte auf dem zerstörten Heiligtum einen Altar aus aufeinandergeschichteten Steinen für mich, den Herrn, deinen Gott. Dann nimm den Stier und bring ihn zu mir als Brandopfer dar. Zum Feuermachen verwende das Holz des umgehauenen Aschera-Pfahls. Gideon nahm 10 Männer mit sich, seine Knechte, und führte alles aus, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Er tat es jedoch nicht tagsüber, sondern im Schutz der Nacht, denn er fürchtete sich vor der Verwandtschaft seines Vaters und vor den anderen Männern der Stadt. Hier haben wir noch nicht den Helden. Gideon, er ist noch kein Held. Er hat Schiss, das am Tag zu machen, obwohl es Gottes Auftrag war. Er nimmt noch 10 dazu und macht es in der Nacht. Und dann greift er ein und haut diesen Baals-Götzen kaputt. Baal war ja der Wettergott und der Fruchtbarkeitsgott und Aschera angeblich seine Frau und so weiter. Und dann mussten diese Altäre zerstört werden. Israel hatte damals eine sowohl als auch Religion, aber das haut nicht hin. Kein bisschen Jahwe und auch kein bisschen Baal. Entweder oder. Und Gideon hat das klar gemacht durch die Zerstörung des Baals Götzen. Und ich denke, dass hier die Reinigung immer wieder neu nicht bei anderen beginnt, sondern bei mir, bei uns selbst. In meinem Haus, was ich habe, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich handle. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geschieht etwas Interessantes. Am nächsten Morgen, und wir lesen hier eine ganz heftige Reaktion, am nächsten Morgen entdeckten die Bewohner dieser Stadt, was geschehen war. Der Baalsaltar war niedergerissen und der Pfahl der Aschera umgehauen. Ein neuer Altar war gebaut und auf ihm ein Stier geopfert. Diese Stadt war total empört. Wer war das? Der Typ muss, oder diese Leute müssen umgebracht werden. Wer hat das getan, fragten sie einander. Sie forschten und fanden heraus, dass es Gideon, der Sohn Joasch, gewesen war. Da verlangten sie von Joasch, das war sein Vater, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Denn er hat den Baalsaltar niedergerissen und das Standbild der Aschera umgehauen. Was für ein Tumult. Stell dir vor, die ganze Stadt kommt zusammen und ist total gegen dich, um Gideon zu töten. Wie schnell kann diese Stimmung auch kippen? Noch gestern haben sie vielleicht Gott um Hilfe gerufen, Herr, hilf uns. Und nun verteidigen sie ganz fanatisch ihren falschen Götzen. Das zeigt, wie blind ein Menschenherz auch sein kann. Auf der einen Seite dies, und wenn man etwas hat, was man nicht loslassen will, da wird es ganz schön schwierig. Und dann, mitten in diesem Chaos, und das finde ich gewaltig, geschieht etwas Unerwartetes. Joasch, der Vater von Gideon, war eigentlich ein Götzendiener, der hatte nämlich den Baalskult in seinem Haus aufgebaut. Gideon ist in diesem Kult groß geworden, quasi. Und auf einmal stellt sich sein Vater zu seinem Sohn. Und da sagt er Folgendes, mit klarem Verstand und mutig begegnet er dieser aufgebrachten Menge. Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er für sich selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Und hier sehen wir eine Erkenntnis seines Vaters, der jahrelang dem Baal gedient hat. Er hat gemerkt, hey, Baal kann sich selbst nicht verteidigen. Das ist nur Holz. Gar nichts. Da ist kein Leben dahinter. Und sein Bekenntnis bewirkt etwas und das ist so ermutigend. Und weil dann Gideon diesen Altar von Baal niedergerissen hat, nannte man ihn auch damals Jerubbaal, der mit dem Baal gekämpft hat. Was lernen wir daraus? Ich denke, das sind ein paar Punkte, die wichtig sind. Jedenfalls, ich habe das für mich entdeckt. Gott ist treu. Gott ist immer treu, auch wenn wir untreu sind. Aber er toleriert nichts Falsches oder keine Sünde in unserem Leben. Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Aber Gott sagt auch nicht zu allem, was wir wollen und tun, ja und Amen. Sondern das muss auch dem Wesen Gottes, der Schrift, auch gefällig sein. Buße bedeutet Abschied nehmen und einen Neuanfang mit Gott. Und ich sehe hier in Gideons Geschichte, sehe ich einen Menschen, ich sehe nicht den großen Glauben eines Helden, sondern den Glauben eines verängstigten und zögernden Mannes, der an einem unveränderlichen Gott glaubt. Und das ist der große Unterschied. Wir dürfen Angst haben, wir dürfen unsicher sein, aber wir dürfen immer wieder neu unser Vertrauen unserem lebendigen Gott aussprechen und er wirkt, er wirkt. Ich wurde daran erinnert, vielleicht können sich einige auch an dieses Bild daran erinnern, 1989, Tiananmen in China. Die Studentenrevolte wurde brutal von der Regierung unterworfen. Aber da war der Mann. Alleine hat sich vor den Panzern gestellt. Man kennt seinen Namen nicht. Er wird nur offiziell der Tankman genannt. Aber was für ein Mut, sich da vorzustellen und diese Panzer, die auf die Masse zugerollt sind, einfach zu stoppen. Man weiß nicht, ob er ein Christ war, keine Ahnung. Aber sein Mut finde ich gewaltig. So gewaltig, dass sogar Time Magazine ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen des 20. Jahrhunderts erwähnt hat. Also hier, unser Nein oder unser Bekenntnis kann echt etwas bewirken. Und das ist wunderbar. Nun hat Gott den Gideon den Auftrag gegeben und kaum war die Sache erledigt, da kam schon wieder ein neues Problem, nämlich Israel wurde wieder durch seine Feinde bedroht. Und auch in dieser Situation geschieht etwas, wo wir darauf achten sollten, nämlich der Geist des Herrn bekleidete Gideon. Gideon wurde vom Geist Gottes geleitet, vollständig ergriffen, wörtlich könnte man sagen, eingekleidet, anziehen. Der Geist des Herrn bekleidete Gideon. Der Geist leitete ihn, gute Entscheidungen zu treffen. Also hier wird deutlich, nicht aus eigener Kraft, sondern Gottes Kraft wird in uns und durch uns wirksam. Und im Alten Testament, auch ganz interessant, da kam der Heilige Geist immer nur zeitweise auf bestimmte Personen, für eine gewisse Zeit oder mal länger, mal kürzer, auf Könige, auf Propheten, nur für ganz bestimmte Leute, die Gott wollte, dass sie durch den Heiligen Geist wirken. Im Neuen Testament ist es etwas anderes. Weil Jesus Christus gekommen ist, unser Leben neu gemacht hat durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er uns den Heiligen Geist versprochen. Und Pfingsten ist es geschehen. Und seit Pfingsten damals bekommt jeder, der an Jesus Christus glaubt, diese Kraft umsonst geschenkt. Die ist dann in uns, die uns hilft, das zu tun, was uns Gott sagt. Dem Wesen Gottes entsprechend auch zu leben, zu denken und auch zu handeln. Und das finde ich enorm. Im Alten Testament der Heilige Geist immer nur für eine gewisse Zeit. Im Neuen Testament bleibt er bei uns. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir haben also wesentlich mehr, als Gideon damals hat. Wir sind nicht mehr allein. Gottes Geist will uns stärken. Mut im Dienst für Gott entsteht nicht unbedingt dadurch, dass wir eine starke Persönlichkeit sind, Wenn wir die Schrift betrachten, gibt es viele Männer und Frauen, die nicht mutig waren, die nicht stark waren, aber sie haben sich auf Gott verlassen. Und da muss ich so an Petrus denken. Wir kennen seine Geschichte, wie er oft seinen Mund weit aufgemacht hat, für andere gesprochen hat und dann auch jämmerlich versagt hat. Christus verleugnet hat. Und was hat Gott und Jesus, was hat die Dreieinigkeit aus diesem Petrus bewirkt? Er wurde ein Hirte, einer, der sich um Menschen kümmert, einer, der ein Herz hatte für die Menschen. Und das ist so ermutigend. Nach dieser Bedrohung gab Gideon einen Auftrag. Alle Männer, alle Midianiter und Amalekiter und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Jezreel-Ebene auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abieser auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse, den Stämmen Asser, Sebulon, Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppe an. Der Mann, der sich noch versteckt hat, tritt nun öffentlich auf. Warum hat er diesen Mut? Das war Gottes Geist, der ihm einfach geholfen hat. Gottes Geist hat ihn erfüllt. Und dann kommt diese berühmte Geschichte mit dem Vlies. Okay, also, er hat den Auftrag bekommen und Gott hat ihn gesegnet und die Baalsgötzen kaputt gemacht und einen Altar für den Herrn aufgebaut. Und dann, in der Zwischenzeit, und diese Geschichte ist wohl einigen bekannt, in der Zwischenzeit betete Gideon zu Gott. Wenn, oder auch falls, können wir sagen, falls du Israel durch mich retten willst, wie du es versprochen hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde frisch geschorene Schafwolle auf den Dreschplatz auslegen und wenn morgen früh nur die Wolle vom Tau nass ist, der Boden ringsum aber trocken bleibt, dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten wirst, wie du es versprochen hast. Was Gideon erbeten hatte, traf echt ein. Als am nächsten Morgen die Schafwolle aussprang, lief so viel Wasser heraus, dass es eine ganze Schüssel füllte. Er hat es echt erlebt. Gott ist darauf eingegangen. Ich finde das stark. So ist unser Gott. Er sieht uns, unsere Schwachheit, den kleinen Glauben, und dann geht er manchmal ganz persönlich auf uns ein. Erneut betete er zu Gott, nicht nur einmal, zweimal: Bitte werde nicht zornig auf mich, wenn ich dich ein zweites Mal bitte. Ich will es mit der Wolle noch einmal andersrum versuchen. Lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden ringsrum mit Tau bedeckt ist. Und wieder tat Gott, was Gideon erbeten hatte. Ich finde das enorm, wie Gott einfach mitgegangen ist mit diesem verängstigten, unsicheren Mann. Und denk dran, Gott ist der gleiche, gestern, heute und auch morgen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum legte Gideon das Vlies aus? Möchte jemand spontan was dazu sagen? Warum hat er das gemacht?
Sicherheit.
Aus Sicherheit? Guter Gedanke. Ja, er wollte sich wirklich, wirklich sicher sein. Ist edel, ist gut. Was noch? Ihr dürft nicht vergessen, Gideon lebte lange Zeit ohne eine Gottesoffenbarung. Das erste war, als der Engel des Herrn zu ihm gesprochen hat, in dieser Theophanie im 6. Kapitel. Und dann hat er jetzt das erlebt, wie Gott ihn gesegnet hat. Aber das waren nicht sehr viele Erfahrungen, das waren relativ wenige Erfahrungen. Deswegen braucht er etwas mehr. Und kein Wunder, dass er da auch zweifelt. Denn er wollte wirklich wissen: Herr, bist du wirklich mit mir? Leidest du mich? Und ich finde das enorm. Gott ist nicht zornig. Er ist nicht böse auf Gideon, sondern geht einfach mal mit. Gott geht mit in seiner Größe und auch in seiner Herrlichkeit. Dürfen wir heute auch so ein Vlies auslegen? Jeder, bitte?
Ja, klar.
Ja, klar. Okay, gut. Bist du dann auch bereit, die Konsequenzen zu tragen? Ja.
Ja.
Okay. Ganz gut. Mit dem Vlies oder Es gibt vielleicht auch eine Situation, diese Wenn-Dann-Theologie. Ne? Herr, wenn du das machst, dann tue ich. Und wenn es dann Gott anders macht, tue ich das dann auch. Mit dem Vlies auslegen ist das so eine Sache. Ich denke, es ist kein Zeichen der Geistlichkeit, wenn man ein Vlies auslegt. Warum sage ich das? Weil wir heute nicht mehr in Gideons Zeit leben. Wir haben die Bibel, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Jesus, der uns führt. Wir haben Erfahrung, Kirchengeschichte, Missionsgeschichte. All das hatte Gideon nicht. Der war vielleicht so 18, 25 Jahre alt. Der hatte kaum Gotteserfahrung, nur zweimal. Dass er dann eine Bestätigung braucht, ist doch menschlich total verständlich. Und wie viel haben wir? Wie viele Jahre machst du schon stille Zeit? Wie oft hast du schon die Bibel gelesen? Mann, das sind doch alles Dinge, die sagen, wow, Gott, du bist groß. Und ich bin so klein, aber du willst durch mich was bewirken. All das hatte Gideon damals nicht. Wie reich bist du, bin ich von Gott beschenkt. Wir haben Christus, das Wort, wir haben Gemeinde, wir haben Gemeinschaft, wir haben Bruderschaft, wir haben Schwestern unter uns, wir können miteinander reden und sagen, du, ich habe eine Idee. Oder jemand will zu einer Bibelschule oder in die Mission. Und dann fragt er die Ältesten, was denkt ihr? Ihr habt mich erlebt, denkt ihr, ich habe diese Gabe und vieles mehr. Und da ist man im Gespräch. Und wenn wir gemeinsam im Gespräch sind, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, hey, da ist er da. Auch hier ist, heute ist Gott, Jesus, gegenwärtig. Also, das Vlies meines Erachtens zeigt nicht die Größe von Gideons Glauben, sondern die Größe von der großen Geduld unseres Gottes und seiner Gnade. Gott geht mit. Und ich muss sagen, das hat mich unwahrscheinlich ermutigt. Auch wenn man mal persönlich mal durchhängt oder so. Wenn du etwas Familiäres erlebst oder etwas, wenn du enttäuscht bist von einer Situation, Gott weiß das und er geht mit und er hilft und er trägt durch. Also wir alle als Christen kennen diese Zeiten der Unsicherheit. Und manchmal wünschen wir uns eine Klarheit. Soll ich dieses machen oder jenes lassen? Vielleicht einen Regenbogen oder einen Brief oder ein Wort, ein Telefongespräch, was immer auch. Wo du auf einmal merkst, das ist vielleicht ein Zeichen. Ein Zeichen Gottes. Und manchmal schenkt es der Herr auch total unerwartet. Ich weiß nicht, ob ich euch mal die Geschichte erzählt habe von mir, als ich im November vor vielen Jahren durch den Wald ging und mir wurde meine eigene Schlechtigkeit echt bewusst, mein Egoismus und mein, dass ich oft manchmal auch falsch dachte und so. Und ich bin im Wald spazieren gegangen und mir tat das so leid und habe mit Jesus gesprochen, sagt, hey, dieses und jenes, das macht mir echt immer noch Kummer. Und auf einmal fing das an zu schneien. Binnen Viertelstunde war der ganze Wald, wo ich war, weiß wie Schnee. Und da ist mir dieses Wort aus Jesaja eingefallen. Auch Hartmut, wenn deine Sünde blutrot wird, wird sie was? Weiß wie Schnee, wenn du Jesu Vergebung in Anspruch nimmst. Das hat Gott für mich damals ganz persönlich gemacht. Und dann bin ich weiter spazieren gegangen und da kam ich auf einen Weg, da war so ein kleines Bächlein und ne, nur ein kleiner Bach. Und da war so ein Zickzackweg und ich wusste nicht, was kommt da in der nächsten Ecke auf mich zu, kein Wolf oder so, nee, egal. Aber war wieder ein Zeichen von Gott. Guck mal, ich bin da, wie das Wasser, das Bächlein. Ich bin immer da. Das waren für mich so ganz kleine Zeichen, wo Gott ganz persönlich auf den Hartmut Peters eingegangen ist. Berührt mich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat mich in einer existenziellen Situation gesehen. Aber Vorsicht, wir sollten auch Gott keine Bedingungen stellen. Wir sind zwar Königskinder, können Halleluja rufen und sagen, ja, der himmlische Vater ist mein Vater, das stimmt, das ist alles richtig, aber wir sind auch Knechte und wir haben keine Anrechte. Wir können Gott nicht fordern und sagen, hey, weil du sagst, du trugst alle Krankheiten am Kreuz, ich will jetzt auch gesund werden. Vorsicht. Ich wünsche jedem, dass er von seiner Krankheit gesund wird, aber es ist nicht allen gegeben. Es gibt Dinge, die wir tragen müssen. Gott traut uns das zu. Und er traut uns das nicht nur zu, sondern er trägt mit. Er leidet mit. Jesus trägt mit. Und sagt, auch in dieser Situation werde ich dich niemals verlassen, niemals versäumen. Ich bin immer für dich da. Wir haben einen barmherzigen Vater, der deine und meine Schwachheit einfach auch kennt. Und er wartet nicht darauf, dass wir einen großen Glauben durch viel Bibel lesen und beten und fasten entwickeln. Nein, er begegnet uns in unseren Zweifeln. In Momenten, wo wir zweifeln, brauchen wir gar keine großen Argumente, sondern wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dass er zu uns reden kann durch sein Wort und dass wird sein Wort in uns lebendig. Es tröstet uns, es hilft uns, es stärkt uns, den Weg weiterzugehen, trotz Lebenssituationen, die manchmal sehr unangenehm sind. Und darauf wollen wir vertrauen, dass er uns liebt und dass er immer, immer für uns ist. Und durch das Abendmahl, das wir nachher gemeinsam erleben werden, die wir zu Jesus Christus gehören, wird uns das deutlich. Wenn dich jemand fragt, wie liebt dich Jesus, dann sagst du, guck, er hat seine Hände ausgestreckt und ist für mich gestorben. Er hat sein Leben gegeben für mich, auf das ich leben darf. Von daher, Gott braucht keine Helden, aber denk dran, Gott ist immer noch größer als unsere Zweifel. Er ist ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott der Nähe und der immer wieder ruft, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch stärken und den Weg zeigen. Amen.